Gut, bitte, wenn ihr die Bibel aufschlagt, Matthäus 5 und ich lese jetzt von 21 bis 26. Das ist für die halbe Stunde jetzt unser Text. Matthäus 5, 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, dem Hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Dies ist der Text für den heutigen Abend noch und hier geht's um Beziehungen. Darum habe ich es genannt Christen und Beziehungen. Und Jesus sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer zornig ist, der ist bereits dem Gericht schuldig. Jesus hebt hier nicht Mose auf, sondern, ich sage es so, Jesus bohrt durch Moses durch. Was meine ich damit? Mose hat gesagt, du sollst nicht töten. Das ist, was man tut. Aber warum tötet man oder mordet man? Weil man zornig ist. Das heißt, das eigentliche Problem ist der Zorn. Und weil du zornig bist, darum tötest du oder mordest du einen Menschen. Das Töten ist die Tat, der Zorn ist die Motivation. Und Jesus geht's nicht nur um unsere Tat, um das, was wir tun. Es geht um unseren inneren Menschen. Unsere Motivation ist ihm entscheidend. Und darum geht er auf den Zorn ein. Ist auch interessant, da gibt es eine Umfrage, haben sie gemacht, oder? Unter Menschen, Christen und Menschen, die was von mir aus Atheisten sind oder was immer. Und die Umfrage war, wenn du einen Menschen entfernen könntest, indem du nur einen Knopf betätigst und du hättest keine negativen Folgen daraus, würdest du es tun? Denk mal drüber nach. Wenn du einen Menschen loswerden kannst und du brauchst ihn nicht umbringen, brauchst nur einen Knopf drücken und du hättest keine negativen Folgen, würdest du es tun? Wisst ihr, was das interessant ist, das Ergebnis dieser Umfrage? 69% aller Männer antworteten mit Ja. Wenn ich den Nachbar oder den Arbeitskollegen oder den, wenn ich den loswerden konnte, nur mit einem Knopf drücke und nichts passiert mir, ich drücke den Knopf. 56% aller Frauen antworteten auch mit Ja. Das heißt, mehr als 2/3 aller Männer würden einen Menschen beseitigen, wenn sie keine negativen Folgen hätten und mehr als die Hälfte aller Frauen. Du weißt nie an einem, wenn es sitzt, gell? Schau einmal. Und das ist eigentlich, worum es geht, sagt Jesus, es geht um deine Motivation, nicht um die Tat. Der Grund, warum manche noch nicht umbringen, ist, weil sie fürchten, dass dann eingesperrt werden. Darum tun sie es halt nicht. Aber wenn sie es kunden, taten sie es. Und da muss man sich selber fragen, wo stehe ich? Also Jesus spricht hier über den Zorn, aber er spricht hier auch über Beleidigungen. Er sagt da, wenn Vers 22, Ich sage aber, wenn er jemand seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist ein aramäisches Wort. Und Raka, wenn man es übersetzen könnte, das ist eine Beleidigung an deinen Intellekt. Das heißt, wir sagen auf Deutsch, du Blödmann oder du Depp oder du Schwachkopf oder du Hirnloser. Sowas auf die Art ist es, Raka. Es beleidigt dein Intellekt. Und dann sagt er, wenn jemand einen Raka nennt, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Und das Wort Narr ist die Beleidigung deines Charakters. Das ist, wie man es tut, wenn du sagst, du Schwein, du oder du Volltrottel oder so irgendwas. Du beleidigst nicht nur seinen Intellekt, du beleidigst ihn in seinem Charakter. Und das ist ein Ausdruck der Schmähung. Das erste, die Schmähung des Intellekts, des Kopfes. Die zweite, die Kränkung des Herzens. Wir wollen den anderen fertig machen. Es mag jetzt oberflächlich nicht so tragisch erscheinen, aber viele von uns wissen, und viele von euch haben dasselbe erlebt, Worte können töten. Manche Fan haben einen Vater gehabt oder eine Mutter, die was Dinge gesagt haben, ob dein Vater noch lebt oder nicht, oder die Mutter irrelevant, die kannst du bis heute nicht vergessen. Und im Sprüche 12, Vers 18 steht, Worte sind wie Schwertstiche, sie töten. Sprüche 15, Vers 1 steht, ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Und oft ist es so, dass böse, gemeine, niederträchtige Worte können mehr Schaden anrichten wie äußerliche Schläge. Eine gebrochene Nase heilt, aber niederträchtige, gemeine Worte können dich ein Leben lang begleiten und deine Persönlichkeit prägen. Und ich bin mir sicher, dass ein paar in den Raum, die was sagen, ja, ich bin ein Zeuge dafür. Und darum spricht Jesus im selben Abschnitt über Mord, über Zorn und über böse Worte, weil sie töten. Ein paar Worte über Zorn. In der Bibel lesen wir zum Beispiel mindestens, ich würde sagen, grob jetzt zwischen 10 und 20 Mal, dass Gott zornig ist. Es gibt so etwas wie einen gerechten Zorn Gottes. Und dann ist man zornig darüber, dass jemand etwas zerstört, was ich liebe. Und Christen übrigens sollten zornig sein darüber, wenn jemand anders was zerstört, was Menschen kaputt macht. Wichtig ist nur zu unterscheiden, wenn wir über den Zorn Gottes reden, Gott ist zornig, aber niemals wütend. Ganz wichtig zu unterscheiden. Wut ist, wenn ich wütend bin, wenn ich einfach wütend bin, und das kennt jeder von uns. Und manchmal schlägt man dann aus oder was immer mit Worten oder mit Taten. Ein unkontrollierter Wutausbruch. Gott hat nie einen Wutausbruch. Er ist nie wütend. Gott ist nur zornig aus Liebe. Und das ist wichtig zu verstehen. Auch der Zorn Gottes ist motiviert aus seiner Liebe. Ich kann mich erinnern, in der Lise, wie sie klein war, die hat immer so ein Ding gehabt, da ist sie auf die Straße ausgelaufen und dann wieder einer. Aber wir haben so ein Hecken, da wo ein Auto vorbeifährt, der konnte sie überseichen und fährt sie zusammen. Dann hat Lisa gesagt, wie sie ausgelaufen wieder einer, dann habe ich es geschnappt und gesagt, Lisa, das darfst du nie mehr tun, wenn du da ausgelaufen, ein Auto kommt, der fährt dich zusammen. Dann habe ich sie halt gesagt und ein paar Stunden später hat sie es wieder da. Da hat es mich so schockiert, da habe ich es hergenommen und habe ich gesagt, Lisa, wenn du das noch einmal, da bin ich echt streng gewesen. Wenn du zugeschaut hast, hast du gedacht, also der Vater, das ist nicht gar so nett. Aber warum war ich zornig? Aus Liebe zu ihr. Nicht, weil ich wütend war. Ich war zornig, weil ich sie liebe. Und Gottes Zorn ist motiviert durch seine Liebe. Und da muss man aufpassen, ich kenne Christen, die haben so ein Bild von Gott. Ja, Gott ist schon liebend, aber irgendwie ist er gar wild zornig. Nein, sein Zorn ist auch motiviert aus Liebe. Er kann nicht anders, weil Gott ist Liebe. Das lernen wir in der Bibel. Du liest nie in der Bibel, Gott ist Zorn. Gott ist Liebe, das ist seine Motivation. Und sein Zorn ist aus Liebe motiviert. Nicht aus, weil er was vernichtet oder kaputt macht oder was. Noch ein paar Sachen, ein paar Worte über Hass und Wut. Wir haben im Prinzip als Menschen drei Möglichkeiten, mit Hass, mit Konflikten, mit Zorn umzugehen. Drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, das hast du auf deinen Zettel, lass deinen Zorn freien Lauf. Du bist zornig und dann beschimpft man den anderen, was weiß ich, wenn es der Nachbar ist, schreibt man halt um und dann schreit zurück und so weiter. Wenn es tragisch wird, dann haut man ja mal nicht. Ja, ein paar Monate aus ein Video gesehen. Das haben sie zufällig beim Bahnhof ein Video gemacht. Da haben ein junger Mann und eine junge Frau gestritten, etwa so 25. Dann haben sie gestritten, dann haut er eine Kaut, dass es niedergehaut hat. Und dann ist er ja noch fünfmal auf den Kopf drauf gesprungen, auf den Betonboden. Und die anderen sind, es kann sein, dass du dich nachher ein bisschen leichter fühlst, aber die Situation ist nicht verbessert. Die ist nur verschlechtert. Aber das ist eine Möglichkeit, man lässt den Zorn raus. Die zweite Möglichkeit, das deren wahrscheinlich mehr von uns, nehme ich an, wir unterdrücken den Zorn. Ich möchte gleich sagen, das ist genauso wenig hilfreich, wie ihn rauszulassen. Wenn du zornig bist und deinen Zorn dauernd unterdrückst, dann ist er deswegen nicht weg, der ist immer noch da. Du hast ihn nur vergraben. Du kannst auch in psychologischen Büchern nachlesen, dass das sehr ungesund ist. Und wisst ihr, unter Christen ist das besonders tragisch. Wisst ihr warum? Weil Christen lernen oder denken, du darfst nicht hassen als Christ. Wisst ihr, was dieser Unsinn? Du hasst ja sowieso. Und Gott war selbst. Wie gesagt, Gott kannst du nie enttäuschen. Weil er ist sowieso nie getäuscht in dir. Du hast ja sowieso, die Frage ist nur, wir nennen es halt anders. Wir sagen, ich bin aufgeregt gewesen. Das klingt halt ein bisschen netter, im Prinzip ist genau das Gleiche. Weil mir der Typ, der Trottel anzipft oder was immer, und dann haut man einen Hass, einen Groll, und das Problem ist unter Christen, dass sie glauben, na, das darf ja nicht sein. Das ist falsch. Weil wenn du glaubst, das darf nicht sein, dann sag, jetzt bin ich zwar gar nicht zornig und ist ein Volltrottel, aber weißt du, so darf ich nicht denken, nein, das ist ja lieber, das passt schon. Man nennt das, und weißt du, was dann, was die tragische Konsequenz ist für den? Dass dann diese Leute in die Kirchen gingen, oder in den Dauernhof, wurscht wohin, und da kommt man mit einem grinsenden Gesicht, weil ein Christ lacht ja, und dann sagt der selber Christ, aber hintum irgendwas, das hätte der Teufel auch nicht besser sagen können. Da haben sie das Hacke von hinten rein. Aber wisst ihr was? Das muss so sein. Wenn du dein Zorn, deine Wut immer nur reinfrisst, irgendwo kommt raus. Und unter Christen ist es so tragisch, weil sie glauben, es darf nicht sein. Und dann kommt es durch die Gemeinheiten, was man in den Kirchengemeinden und unter Christen auch hat. Das kommt davon, weil ich den Zorn unterdrücke. In der Regel wird diese Person dann zynisch, bitter, hat Albträume und Magengeschwüre und so weiter. Es gibt Gott sei Dank noch einen dritten Weg. Und so sollten wir, sagt auch das Wort, das sagen da auch Psychologen, mit unserem Zorn umgehen. Nämlich, du sollst drüber reden. Und wenn du einen Hass hast gegen einen Menschen, wo du sagst, das ist so ein Voll, was immer, weißt du, was du dann da musst? Dann geh spazieren und sag Gott genau, was du über diesen Typen denkst. Sag ihm genau, wie es auf der Leber ist, weil er weiß ja sowieso. Du kannst ihn nicht enttäuschen. Und indem du das, du kannst es Gott vorschreien oder vorsagen, aber sprich es aus. Es ist auch gut, wenn man laut redet. Gehst du halt den Schochen, der hier stehen nimmt. Außer Gott. Und da sagst du ihm, was du fühlst und denkst. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Wenn du es Gott hinausschreist, er kann es vertrauen. Er weiß ja sowieso. Und zweitens, er kann dir helfen. Und dann, nachdem du das mit Gott geredet hast, dann geh erst zu den Menschen. In deinem Zorn geh nie zuerst zu den Menschen. Das geht meistens oder nie gut. Ist verschlechtert in der Regel. Geh zuerst zu Gott und dann zu den Menschen. Und genau das ist, was wir da lernen in Matthäus 5. Da sagt er im Vers 23, wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar, das heißt, du gehst in die Kirchen, damals war es der Tempel, gehst in den Gottesdienst oder gehst in den Bibelkreis oder du willst deine stille Zeit machen und du willst deine stille Zeit machen daheim, du willst deine Bibel lesen und du erinnerst dich, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann sagt er, dann lass deine Bibel liegen, geh vorher zum Bruder und versöhne dich mit ihm. Und das wäre so wesentlich. Jetzt ist die Frage, ja, wie tut man das? Und die Bibel gibt uns ganz genaue Anleitung, wie wir in Beziehungen leben können. Geht's zu Matthäus 18 bitte und die Verse 15 bis 17. Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. Und da haben wir vier Schritte. Und das ist, wie wir miteinander umgehen sollten, ob jetzt Christ oder nicht Christ, ob gläubig oder nicht gläubig. Das wäre der Weg, wie wir zusammenfinden können. Und die Bibel ist sehr klug. Das, was Jesus uns sagt, stimmt immer, weil er ist unser Schöpfer. Er sagt Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder sündigt, das heißt, er tut irgendwas, wo er gemein war, ungerecht war, lieblos war. So geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist der erste Schritt. Wenn dein Bruder etwas, der hat was gesagt, was da, was gemein war, oder du hast was gesagt, was gemein war, dann geh du allein zu dem und red mit ihm. Und wisst ihr was, Freunde, da haben wir schon unser erstes Dilemma. Warte mal, meistens dann. Da ist einer gemein zu dir, sagt dir irgendwas, was gemein ist. Und dann gehst du heim und erzählst das erste Mal deiner Frau. Dann gehst du an den Stammtisch und dann erzählst du es auch noch, wie das für ein gemeiner Trottel ist. Und dann ist das Dilemma schon fertig. Wenn wir uns das merken, hätten wir schon die meisten Kämpfe gewonnen. Wenn dein Bruder Sünde gegen dich, irgendwas Gemeines tut, was du immer da musst, nur du und er oder sie alleine. Und wisst ihr, was das Wesentliche ist? Das ist nicht nur ein nettes Gerede für den Bibelkreis, das müssen wir tun. Und wenn wir das praktizieren, was wir dann erleben, das Wirken Gottes in unserem Leben. Dann wirst du sehen, was Gott für ihr Wunder tut. Das heißt, der erste Schritt ist immer zwischen dir und ihm allein. Und meistens ist es so, wenn man dann hingeht und sagt, du, weißt du was, was du jetzt noch gesagt hast, das hält mir echt weiter. Und ich verstehe, und warum hast du es eigentlich gesagt? Meistens kann man sich dann ausreden und nachher sagt man, Gott sei Dank, jetzt passt wieder alles. Und das Leben geht wieder weiter. Wenn du das nicht tust, dann frisst es eine. Dann kommt es halt später durch Gemeinheiten raus. Irgendwo kommt es alle raus. Jesus gibt uns ganz klare Vorlagen. Zweiter Schritt im Vers 16. Wenn er aber nicht auf dich hört, angenommen, da war einer gemein und du sagst, du, das hält mir echt weiter, und er sagt, das ist auch mir wurscht, bist sowieso ein Volltrottel, kannst wieder gehen und so weiter. Wenn er aber nicht hört, das ist der zweite Schritt. So nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Das ist der zweite Schritt. Das heißt, du hast dich zwar bemüht, es unter vier Augen zu regeln, ist aber nicht gegangen. Was tust du jetzt? Jetzt nimmst du noch zwei oder drei Brüder, Freunde, was immer, wo du glaubst, die sind kluge Leute, denen kann ich vertrauen. Das sind liebende Leute, die was nicht gemein sein wollen. Die nimmst du mit und dann besprecht sie es mit den zwei oder drei. Und wisst ihr, warum Jesus das auch sagt? Weil manchmal hören die zwei zu und sagen dann nach einer halben Stunde, du weißt was, lieber Freund, eigentlich, das Problem liegt nicht bei ihm, das Problem ist eigentlich bei dir. Weil die können das objektiver beurteilen. Es ist so, wenn du Streit hast mit einem oder ich, sind wir nie objektiv. Da ist immer nur der andere schuld. Und der andere hat das Problem ausschließlich. Du bist nicht objektiv, das ist aber normal. Darum sagt Jesus, nimm nur zwei oder drei mit dir, weil die können das objektiver beurteilen, weil du bist der Betroffene. Und dann tust du es mit einer. Und dann sagen sie entweder, ja, was das eigentlich, das war nicht ganz fair, entschuldigt die wenigstens oder was immer, oder macht sie es wieder gut. Und das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt dann ist, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Das ist der dritte Schritt. Das heißt, wenn jetzt gerade in der Gemeinde und der Christen, wenn da was geschieht, was gemein ist, und da geschieht immer wieder Gemeines, weil wir sind nur Menschen, ich sage aber, in jeder Kirche menschelt, egal wie sie sie nennen. Und jetzt hast du das erste probiert unter vier Augen, du hast das zweite probiert, du hast dich echt bemüht, dass wieder Versöhnung entsteht, aber er will nicht, er kommt zwar noch in die Kirchen, grinst und alles, aber die Gemeinheit ist zwischen dir und ihm und andere. Dann sollten die Ältesten der Gemeinde, heute sagt man die Presbyter, oder wer immer der Verantwortliche sind, die Leute sollen dann konfrontieren und sagen, was du tust, das ist so, es zerstört Beziehungen und so weiter mit ihm reden. Das ist aber erst der dritte Schritt. Manchmal habe ich ja schon erlebt in Kirchengemeinden, da war das der erste. Da hat einer irgendeinen Fehler gemacht und sagt man es dem Pfarrer und der Pfarrer und die sagen sie ihm dann. Das ist genau der verkehrte Weg. Wenn man das einhaltet, Freunde, hätte man ja mehr wie die Hälfte der Probleme los. Zwischenmenschliche Probleme, gerade auch unter Christen. Und dann sagt er, das ist der vierte Schritt, wenn er aber auch auf sie nicht hören will, Vers 27, dann sei er dir wie ein Heide oder ein Zöllner. Jetzt ist die Sache die, wie hat Jesus Heiden und Zöllner behandelt? Der hat sie geliebt. Er ist ihnen nachgegangen. Aber das heißt, in der Kirche, in der Gemeinde, sie sollten aus der Gemeinde ausgewiesen werden, damit sie erkennen, so wie ich jetzt lebe, zerstöre ich diese Gemeinschaft. Und drum, sagen sie mir, ich muss aussehen. Wisst ihr was, das ist heute für die meisten von uns, wo wir in evangelischen oder katholischen Kirchen sind, denkst du, ja, das ist aber komisch, das ist ja nichts Besonderes. Und sagen, ich soll nicht mehr kommen, dann komme ich halt nicht mehr. Das, weil wir die Verbindlichkeit nicht mehr haben. Wir sind extrem unverbindlich, individuell. Wenn sie dir, der Pfarrer oder die Presbyter, sagen, du, wenn du so lebst, du zerstörst bei uns die Gemeinschaft, kannst nicht mehr am Gemeindeleben teilnehmen, wenn die Mehreren sagen, ja, passt da, sonst was. Früher war das war eine Lebensgrundlage für die Gemeinde. Das waren ihre Freunde. Einfach damit sie erkennen, was ich tue, das ist ernsthaft, das macht Dinge kaputt. Dieses aus der Gemeinde ausschließen, ich kenne fast keine Gemeinde, egal ob evangelisch, katholisch, Baptisten oder sonst eine, die was es heute noch praktizieren würde. Und es ist auch sehr schwierig, da gibt es auch keine leichte Antwort, weil heute hört man natürlich sehr schnell, wo man sagt, ja, über den Glauben kannst du schon reden, das ist schon gut, aber misch dich nicht in mein Privatleben ein. Das geht überhaupt nicht so. Aber weißt du, einen alten Ramsauer, bei dem habe ich mich vor ein paar Sonntagen mal bedankt in der Kirche, weil der hat vor Jahren, da war ich noch in meinen 20er Jahren, hat er mal gesagt, wir müssen jetzt da hingehen, weil bei denen geht die Ehe kaputt, wenn er so weiter tut. Und damals haben sie gesagt, Was mischt sie dir da ein? Geschäftig und so weiter. Aber was ich einmal bedanke bei ihm, weil dem war dieses Ehepaar nicht egal. Und das schätze ich. Ich schätze das, wenn Menschen sagen, du, wenn du so weiter tust, du machst alles kaputt in deiner Ehe. Du musst umdrehen, du musst anders stehen. Das ist, weil sie dich lieben. Das sind liebende Menschen. Die, die selber nur sagen, ah, misch dich nur nicht ein. Eigentlich ist da wenig Liebe, weil eigentlich sagen wir, du, ob dich jetzt die Ehe gehalten oder nicht, ist mir wurscht. Das ist lieblos. Und so schätze ich Menschen, die was sie auch manchmal da rauslassen, obwohl es dann meistens Kritik ernten. Und unser Leben geht um Beziehungen. Die Beziehung zu Gott und Beziehung zu anderen Menschen. Und in diesem ersten Ding sagt Jesus, wie wir mit Brüdern, mit Schwestern, mit Menschen leben können. Ich möchte vielleicht noch ganz zum Schluss sagen, wenn wir nicht bereit sind, Beziehungen zu pflegen, dann wird auch unser geistliches Leben mit Gott nicht wachsen. Am Dauernhof, das muss ich ehrlich sagen, das ist mir total wichtig. Wir sind 15, die was wir fix da arbeiten am Dauernhof und meistens nur 10 Praktikanten, 25. Wenn ich merke, da ist einer oder eine, wo es nicht ganz stimmt, die Beziehung, da muss ich hingehen und ich muss das ausreden. Und wisst ihr, was für mich ein Maßstab ist? Wenn ich irgendeinen Mitarbeiter anschaue und denke, auf ein Bier gehen mit ihm, ist mir lästig. Ist mir eh unangenehm. Wenn ich das sage, dann weiß ich, ich muss reden. Weil irgendwas ist dann dazwischen. Das heißt nicht, dass jeder dein bester Freund sein muss. Nicht jeder ist dir gleich sympathisch. Um das geht es nicht. Es geht darum, ob was in der Beziehung reingekommen ist, das was besprochen werden muss. Und das ist mir wirklich eine wichtige Sache, auch mit Leuten, die mir viel bedeuten, dass man das ausschätzt. Und das möchte ich ermutigen. Es braucht Mut. Unbedingt. Weißt du, wenn man zu wen hingeht und sagt, du, es tut mir echt leid und das. Ich überdenke auch gerade vor, das war noch nicht so lange aus, ja, habe ich zu einem gehen müssen, da weiß ich, habe ich auf einmal aufgedacht, da war man noch Teenager, den habe ich angestiftet, dass er was flattert. Ich habe mir nicht flattern traut, aber ich habe gewusst, wo es ist, und ich denke, der soll es flattern. Und ich habe ihn angestiftet, er war ja erfolgreich. Und dann haben wir es miteinander verzehrt. Es war damals Kaugummi, das war was Besonderes, wie wir Teenager waren. Geld haben wir nicht viel gehabt. Da muss ich auch denken, weil in Willi hinten sich, Willi, einmal haben wir, da hat es Pommes Frites-Bude gegeben. Da sind wir mit dem Bus auf der Ramse, da war Pommes Frites-Bude drüben. Und ich habe nicht viel Geld gehabt, jetzt haben wir nur Ketchup gekauft. Und dann habe ich in Willi da waren und heute haben wir Pommes Frites dazu gekauft. Aber, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, mit dem Ding, wo den zum Fladern an. Und das ist mir noch in einem Gebet, irgendwo auf, oder den Menschen halt getroffen, dann habe ich aufgedenkt, den habe ich einmal angestiftet. Ich habe mir gedacht, und das weißt du ja sicher noch. Ich habe zu denen gehen müssen und gesagt, du, es tut mir, ich muss mich entschuldigen bei dir vor 25 Jahren, weiß ich noch, da war das, was weiß ich. Und wisst ihr was, das war so ein Netzgespräch und nachher war es weg. Aber es ist wichtig, dass man das tut. Und ich möchte ermutigen, wenn es jemand gibt, gegen den du was hast, oder der was gegen dich hat, dann ist er wahrscheinlich jetzt in deine Gedanken. Das kann ein Ehepartner sein, das kann ein Kind sein, das kann ein Arbeitskollege sein, oder einer, der was auch in die Kirche geht mit dir gemeinsam, oder im Bibelkreis. Wann das ist, möchte ich dich echt ermutigen, vielleicht, dass wir uns sagen, die Wochen, ich möchte es bereinigen. Schreibe ihm oder ihr E-Mail, wenn du nicht hingehen willst. Das ist ja schon oft eine Überwindung, absolut. Oder ruf ihn an. Ich kann dir nur eins sagen, du wirst es nicht bereuen. Es fällt uns wahnsinnig schwer. Aber Jesus sagt da, bevor du deine stille Zeit machst und du merkst, na, da haben wir echt ein Problem, geh zuerst zu dem, und bereinigt es. Entschuldigt dich. Aber uns vielleicht nicht, du denkst dir vielleicht, das ist eh alles sein Problem. Wahrscheinlich nicht nur. Gell, und sag, es tut mir leid, aber ich möchte einfach überreden über das, weil es uns da ein bisschen drängt. Es ist auch so, weißt, ob die andere Person dann deine Entschuldigung annimmt oder er erkennt, dass er an dir schuldig geworden ist, das liegt nicht in deinem Ermessen. Das ist auch nicht einmal dein Problem. An dir liegt es, dass du hingehst unter vier Augen und ihm das ehrlich sagst und versuchst, darüber zu reden. Es liegt in unserer Macht, den ersten Schritt zu machen, und ich möchte dich auch ermutigen, du bist nicht alleine dabei, weil Jesus Christus ist mit dir. Und erinnert sich an die erste Stunde, es geht nicht darum, dass wir das jetzt alles aus eigener Kraft machen müssen. Es geht darum, dass wir mit Jesus bleiben und sagen, Herr Jesus, ich habe die Kraft nicht. Und Jesus sagt, ich weiß, aber du hast mich. Jesus, ich schaffe das nicht, sagt er, ich weiß, aber ich schaff's. Jetzt gehen wir miteinander hin, machen wir das gemeinsam. Und wisst ihr was, es gibt nichts Schönes, als wenn zwei Menschen, die vielleicht lange nicht miteinander geredet haben, einen Monat, ein Jahr, vielleicht 10 Jahre, auf einmal versöhnt sind und wieder reden. Das ist das Gewaltigste unter Menschen. Dasselbe geschieht ja mit Gott durch Jesus Christus. Er hat uns mit Gott versöhnt. Darum ist das Evangelium so gewaltig. Aber dasselbe gilt unter Menschen. Es geht nicht nur darum, mit Gott versöhnt zu leben, es geht darum, mit den Mitbruder, Schwester versöhnt zu leben. Das ist eigentlich die befreiende Botschaft. Es gibt nichts Schönes, als wir versöhnte Menschen und miteinander auskommen. Das ist die Botschaft vom Ersten, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ich möchte nur beten zum Schluss. Lieber himmlischer Vater, von Herzen danken möchte ich dir für die so praktischen Worte und die Worte, die so wahr sind. Man kann es nicht anders sagen, sie stimmen einfach. Alles, was du sagst, Herr Jesus, stimmt, weil du bist die Wahrheit. Du kennst uns. Du hast dir für unsere Fehler, für unsere Sünden gegeben. Du hast sie auf dich geladen. Du weißt, wie es ist. Du hast unter uns gelebt als Mensch, hast alle Gemeinheiten der Menschen am eigenen Leib erfahren. Und darum, Herr, kannst du uns so gut verstehen. Und Herr, danke, Jesus, dass du nicht nur gekommen bist, um uns mit dem Vater, dem himmlischen Vater, zu versöhnen. Du bist gekommen, um uns miteinander zu versöhnen. Und da bete ich wirklich um Mut und um Vertrauen in dich, dass du da Wunder tun kannst, wo wir nur dein Wort ernst nehmen. Ich bete auch, Vater, dass wir echt lernen, dass was geschieht, was unfair, gemein ist, dass wir lernen, zuerst nur alleine zu dem oder zu der zu gehen, darüber zu reden und es zu besprechen, Herr, zu vergeben und Vergebung empfangen. Herr, ich bete, dass das nicht nur schöne Worte sind, sondern dass das Wahrheit sein möge in unserem Leben. Du kannst es schenken, Herr. Danke dafür. Amen.